Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 11. Er war mit Alexander zunächst nach dem Schlossgarten gegangen, um sich die Gewächshäuser und sonstigen Anlagen zu betrachten. Dann hatten sie den Park aufgesucht und sich sehr lebhaft in demselben herumgetummelt. Während dieser Zeit hatte Müller seinem Zögling alles zu Gefallen getan. Er erkannte in dem Knaben eine jener Naturen, welche sich am leichtesten leiten lassen, wenn man ihnen den Schein lässt, dass sie es sind, welche regieren. Er behandelte ihn danach, und so kam es, dass Alexander großen Gefallen an seinem neuen Lehrer fand, der gar nicht so tat, als ob er ihn unter seine pädagogische Dressur nehmen wolle, sondern sich sogar herbeiließ, Eichkätzchen mit ihm zu jagen. Als der Knabe sich davon ermüdet fühlte, machte er den Vorschlag, nach dem Parkhäuschen zu gehen, um sich dort auszuruhen. Müller willigte ein. Sie fanden das kleine, einfache Häuschen, welches nur einen einzigen Raum besaß, in welchem einige Holzstühle und ein Tisch standen. Hier saßen sie, und Müller, der seine Augen offen hatte, zumal er gewahr worden war, dass sein eigenes Zimmer eine Doppelmauer hatte, bemerkte, dass die eine Wand des Häuschens, trotzdem sie wie die anderen nur aus Brettern bestand, eine Dicke von einigen Fuß besaß. Das fiel ihm auf. Aus diesem Grunde suchten im Laufe der Unterhaltung seine Augen diese Wand ganz unwillkürlich immer wieder und, was war das? Hatte sich wirklich ein Teil der Mauer jetzt ganz leise verschoben? Er nahm sein Taschentuch hervor und zog die Brille von der Nase, wie um die erstere abzuputzen. Dann wischte er sich die scheinbar blöden Augen langsam aus und hatte so Gelegenheit, ungesehen von einem unsichtbaren Beobachter unter dem Tuche hervor, mit dem einen halbgeschlossenen Auge die Stelle der Wand zu mustern, von welcher er bemerkt zu haben glaubte, dass sie bewegt worden sei. Wirklich, es war ein ganz, ganz schmales Riss entstanden, und Müller hätte darauf schwören mögen, ganz genau den Punkt bezeichnen zu können, wo ein schwarzes, glänzendes Auge durch die Spalte lausche. Es stand unumstößlich fest, dass sich eine Person zwischen der Doppelwand befand, welche ihn und den Knaben belauschte. Dieser Teil der Wand war jedenfalls nach Art der Zugtüren zu bewegen, welche, anstatt in Angeln, auf einer Schiene oder in einem Falze, auf kleinen Rollen oder Rädern gehen. Wer aber war der Lauscher? Das war des Kapitäns Auge, doch hatte Müller keine Zeit, über diesen Gegenstand nachzudenken. Er musste sich hüten, bemerken zu lassen, dass er die Spalte entdeckt habe. Darum drehte er sich unbefangen von dieser Richtung ab und nach Alexander hin, mit welchem er eine lebhafter geführte Unterhaltung begann. Nach einigen Minuten hatte, wie ihm ein flüchtiger Blick verriet, die Spalte sich wieder geschlossen, und da gerade jetzt Alexander vor das Häuschen trat, um einen Habicht zu beobachten, welcher in der Höhe seine Kreise zog, so entstand im Inneren der Hütte eine augenblickliche, lautlose Stille, während welcher man ein Blatt hätte fallen hören können. Da, horch, entstand unter dem Fußboden ein eigentümliches Geräusch. Es war, als ob Schlüssel klirrten, als ob dann eine schwere Tür in kreischenden Angeln sich bewege. Das war allerdings nicht mit solcher Deutlichkeit zu hören, dass man es mit Sicherheit behaupten konnte. Aber Müller hatte ein scharfes, gutes Gehör, auf welches er sich verlassen konnte. Er beschloss, baldigst diese auffälligen Erscheinungen zu untersuchen. Je eher dies geschehen konnte, desto besser war es, denn dieses Schloss Audrey war ein zu zweifelhafter Aufenthalt, als dass es geraten sein konnte, die Entdeckung nützlicher Geheimnisse zu verzögern. Nachdem die beiden sich ausgeruht hatten, sprach Müller den Wunsch aus, nach dem Eisenwerk zu gehen, um sich dasselbe zu besehen. Alexander stimmte bei, doch wurden beide vom Direktor nicht sehr freundlich aufgenommen. »Sind Sie vom Herrn Kapitän geschickt, gnädiger Herr?« fragte er Alexander. »Nein.« »Oder haben Sie eine Erlaubniskarte?« wendete er sich an Müller. »Auch nein. Bedarf es einer solchen?« fragte dieser. »Allerdings.« »Das scheint mir wunderbar. Ich habe oft ganz ähnliche Werke besucht, deren Besitzer und Leiter es sich zur Freude gemacht haben, Fremde zu informieren. Es kann dem Besitzer eines industriellen Etablissements nur lieb sein, zu hören, dass seine Anlagen in einem Rufe stehen, der sogar den Laien herbeizieht.« »Ich gebe das zu«, meinte der Direktor abweisend. »Sie werden jedoch ebenso bereitwillig zugestehen, dass wir oft verschwiegen sein müssen. Es kann uns nicht gleichgültig sein, ob unsere Konkurrenten erfahren, mit welchen Mitteln und auf welche Weise wir arbeiten, welche Handgriffe wir anwenden und zu welchem chemischen Verfahren wir uns entschlossen haben.« »Halten Sie mich für einen Konkurrenten?« lächelte Müller. »Ich halte Sie für das, was Sie sind, nämlich für einen Mann, der von unseren Dingen ganz und gar nichts versteht. Sie sind nicht der Mann, der uns gefährlich werden könnte, aber ich habe nun einmal Weisung, keinen Menschen ohne Erlaubniskarte einzulassen, und bitte Sie, davon abzusehen.« »Herzlich gern«, antwortete Müller, »ich will Sie keineswegs in Gefahr bringen. Adieu.« Er wandte sich ab, um zu gehen. Er wusste nun, was er hatte wissen wollen, und fühlte sich befriedigt. Nicht aber so Alexander. Er blieb stehen und fragte: »Bedarf auch ich einer Erlaubniskarte?« »Allerdings, sobald Sie nicht in Begleitung des Kapitäns erscheinen.« Da richtete sich der Knabe hoch empor und sagte: »Wissen Sie, dass Sie mir gar nichts zu befehlen haben? Sie haben mir hier nicht das Mindeste zu verbieten. Wäre ich allein, so würde ich in den Werken herumlaufen, ganz wie es mir gefällt. Aber ich will Herrn Müller nicht verlassen. Das aber muss ich Ihnen sagen, dass Sie ihn mit höflicherem Ton von Ihrer Pflicht benachrichtigen sollten. Er ist ein Mann, der mehr versteht als Sie. Sie sind ein Grobian gewesen.« Er folgte seinem Lehrer nach, der alle diese Worte gehört hatte. »Monsieur Müller«, sagte er, »ich muss Ihnen etwas mitteilen.« »Was?« »Dass ich noch niemals einen Lehrer in Schutz genommen habe.« »Ah?« »Dass ich es mit Ihnen tue, mag Ihnen beweisen, wie lieb ich Sie habe. Sie werden bei mir bleiben müssen. Sie sind ganz anders als die vorigen, und ich werde mich hüten, Sie wieder fortzulassen. Morgen beginne ich, Deutsch zu lernen.« Müller war hoch erfreut über diesen unerwartet schnellen Erfolg. Er ahnte, dass der Knabe ganz gute Fonds besaß, welche bisher leider nur vernachlässigt worden waren. Es war bereits um die Dämmerung, als sie das Schloss erreichten. Dort trafen sie die Gerichtspersonen, welche gekommen waren, den Tatbestand der Verunglückung des Groms festzustellen. Sie mussten bis zum morgenden Tage hier verweilen, doch wurde dadurch die Lebensordnung der Schlossbewohner in keiner Weise alterettiert, denn punkt 10 Uhr ging diese wie gewöhnlich bereits zur Ruhe. Müller hatte sich einige Lichter versorgt. Im Laufe des Nachmittags waren seine Effekten aus Thionville gekommen. Dabei befand sich eine kleine Blendlaterne. Er hatte sich mit derselben versehen, weil er ja wusste, dass er als Eclaireur nach Autry ging und als solcher sehr leicht in die Lage kommen konnte, dieses nützliche Instrument zu gebrauchen. Als er keine Bewegung mehr im Schlosse wahrzunehmen vermochte, zog er sich um, aber im Dunkeln, um nicht durch die Glastafel beobachtet werden zu können. Er legte einen Bart an, zog über seine dunkle Hose eine Bluse, wie man sie in jenen Gegenden trägt, und tauschte die Stiefel mit leichten Schuhen um, welche den Schritt nicht so leicht hörbar werden ließen. Den Buckel hatte er abgeschnallt. Es konnte ihm nicht einfallen, sich zur Treppe hinabzubegeben. Er hatte sich während des Tages bereits einen anderen Weg ersehen. Nachdem er die Tür fest verschlossen und einen geladenen Revolver zu sich gesteckt hatte, öffnete er das nördliche Fenster und schwang sich durch dasselbe hinaus auf das Dach. Da dasselbe ziemlich eben war, konnte er ganz ohne Gefahr dort aufrecht gehen. Aber er tat das nicht, sondern kroch in liegender Stellung fort, da sich seine hohe Gestalt sonst gegen den Himmel abgezeichnet hätte und von unten auffällig werden konnte. So kam er an den Blitzableiter. Er hatte ihn am Tage bemerkt und mit seinem scharfen Auge geprüft. Die Leitung war nach alter Weise aus starken, viereckigen Eisenstäben hergerichtet und wurde von breiten Haltern unterstützt, welche in Entfernungen von höchstens 10 Fuß voneinander standen, so dass der stärkste Mann da ganz gefahrlos auf- und niederklettern konnte. Übrigens war von der Mauer schon längst der Bewurf abgefallen. Ein solcher Kletterer konnte, wenn nicht jemand ganz in der Nähe stand, gar nicht bemerkt werden. Müller legte sich mit den Beinen über die Dachrinne hinab, fasste dann den Leiter und rutschte auf den obersten Halter hinunter, von diesem auf den zweiten und so weiter. Als er von außen die 2. Etage erreichte, kam er zwischen 2 Fenster zu halten, welche erleuchtet waren. Er warf einen vorsichtigen Blick hinein und gewahrte den Kapitän. Was hatte dieser Seltsames vor? Müller bemerkte nämlich, dass der Alte eine Pistole sehr sorgfältig lud und in die Tasche steckte. Dann trat er zu einem Schranke, dessen Tür er öffnete. Der Lauscher glaubte, er werde irgendein Kleidungsstück aus dem Schranke nehmen. Stattdessen aber stieg er ganz hinein und zog die Tür hinter sich zu. Müller wartete ein Weilchen, doch der Alte kam nicht wieder heraus. Was war das? »Ist in dem Schranke eine geheime Verbindungstür verborgen?«, fragte sich der Lehrer. »Nein, sie wäre ja überflüssig, da gleich daneben eine Tür in das Nebenzimmer führt. Oder befindet sich im Schranke der Eingang zu den Doppelmauern?« »Das wäre eher zu glauben.« In diesem Falle aber musste Müller vorsichtig sein, denn es stand zu vermuten, dass der Kapitän soeben einen seiner Beobachtungsgänge angetreten habe. Wie nun, wenn er auch nach dem Parkhäuschen kam? Müller stieg weiter herab und schlich sich nach dem Garten, als er die Erde erreicht hatte. Von dort aus ging er nach dem Parke. Es war zwar dunkel, aber beim hellen Scheine der Sterne konnte man doch immerhin bemerkt werden. Darum hielt er sich immer unter dem Schutze der Bäume, welche die Rasenstellen des Parkes begrenzten. Eben wollte er über eine kleine Lichtung hinüberhuschen, als er den Schritt anhielt. »Psst«, erklang es leise neben ihm. »Ich hörte sie kommen.« Wer war das? Es hatte wie eine weibliche Stimme geklungen. Er sollte keinen Augenblick im Zweifel bleiben, denn eine warme, weiche Hand erfasste die seine und zu gleicher Zeit legte sich ein voller, zärtlicher Arm um ihn. »Ich dachte, Sie erwarten mich bereits«, flüsterte es weiter. »Ich konnte nicht eher kommen, denn mein Schwiegervater ging erst jetzt von uns fort und dann musste ich ja erst Alexander zur Ruhe bringen, welcher nicht müde wurde, von seinem neuen Erzieher zu erzählen. Da wir uns hier treffen, brauchen wir nicht viel weiter zu gehen. Komm, unter jenen Eschen steht eine Bank.« Sie zog ihn leise fort, ohne den Arm von ihm zu nehmen. Was sollte er tun? Für wen hielt sie ihn? Es war die Baronin, das hatten ihm ihre Worte bereits verraten. Er war als Kundschafter hier. Es gab vielleicht Gelegenheit, etwas Wichtiges zu erfahren. Er beschloss, die ihm angetragene Rolle aufzunehmen und so weit wie möglich zu spielen. Die Baronin erwartete einen heimlichen Liebhaber, das war sicher. Er fühlte keine Gewissensbisse, das untreue Weib zu täuschen. Sie erreichten die Bank. Er setzte sich und die Dame nahm auf seinem Schoße Platz. Diese Vertraulichkeit war der sicherste Beweis, dass derjenige, dessen Stellvertreter Müller so unerwartet geworden war, bereits längere Zeit mit ihr in heimlichem Verkehre stand. Sie legte sich fest, innig und warm an ihn, und aus den vollen, üppigen Formen, welche er fühlte, bemerkte er, dass er sich vorhin nicht getäuscht hatte, als er an ihrer Stimme und aus ihren Worten sie als die Baronin erkannte. Aber für wen galt denn er? Dies zu erfahren war die Hauptsache. Sie selbst kam ihm zur Hilfe, denn sie sagte: »Alexander erzählte mir, dass er heute mit Monsieur Müller bei Ihnen gewesen sei. Sie haben sich aber geweigert, ihn einzulassen.« »Ah, also der Direktor war der heimliche Geliebte dieses Weibes?« Müller fühlte sich erleichtert. Er hatte fast ganz die Gestalt des Direktors. Sein falscher Bart glich dem des Letzteren zufälligerweise fast ganz. Auch hatte er ja mit diesem Manne gesprochen und seine Stimme zur Genüge gehört, um sie leidlich nachahmen zu können. »Ich durfte ja nicht«, antwortete er leise. »Allerdings, dieser alte Kapitän ist sehr streng. Aber dennoch wünsche ich, dass Sie Rücksicht auf Alexander nehmen, der ja Ihr zukünftiger Herr ist, und dass Sie Monsieur Müller freundlicher begegnen.« Sie sprach im Flüstertone, und so wurde es Müller leicht, seine Stimme zu verstellen, da dies im Flüstertone am wenigsten schwierig ist. »Diesen Deutschen? Ah«, sagte er, »ich weiß, dass Sie die Deutschen hassen, ebenso wie ich. Ihre ganze jetzige Tätigkeit ist ja darauf gerichtet, sie zu verderben. Aber ich möchte mit ihm eine Ausnahme machen. Alexander liebt ihn. Das wäre ja wunderbar. Ja, er hat noch keinen seiner Lehrer geliebt, aber Monsieur Müller hat ihm das Leben gerettet und dann auch sein Herz zu gewinnen vermocht. Übrigens ist er nicht mit anderen Schulmeistern zu vergleichen.« »Warum nicht, meine Teure?« »Ah, endlich einmal ein zärtliches Wort, meine Teure. Wissen Sie, dass Sie heute Abend ungemein zurückhaltend sind?« Sie schmiegte sich an ihn und küsste ihn mit der Glut eines leidenschaftlichen, treulosen Weibes. Er wagte es kaum, diesen Kuss zu erwidern. »Auch Ihre Küsse sind kalt. Ich werde Sie zu strafen wissen, und zwar sofort.« »Womit?« fragte er auf diese Drohung. »Damit, dass ich Ihnen sage, dass dieser Deutsche Ihnen bei mir gefährlich werden kann.« »Fin Doc, dieser bucklige Kerl?« »Wenn Sie ihn reiten, fechten und schießen gesehen hätten, so würden Sie ganz und gar nicht an diesen kleinen Fehler denken, an dem er doch unschuldig ist. Ich möchte wirklich wissen, ob er ebenso feurig küsst, wie er den Degen führt.« Es war klar, dass dieses Weib ihren unvermeintlichen Liebhaber eifersüchtig machen und dadurch anregen wollte, seine Zärtlichkeit zu verdoppeln. Müller legte also den Arm fest um sie, drückte sie mit nachgeahmter Innigkeit fest an sich und vermochte es nun nicht mehr zu verhindern, dass sie ihren Mund mit aller Kraft auf den seinigen legte, welche ihn fast in Verlegenheit brachte. Nicht nur ihre Lippen, sondern auch ihre Zunge war bei diesem Kusse tätig. Da aber lösten sich plötzlich ihre Arme von ihm. Sie fuhr zurück und sagte: »Was ist das? Sie haben ja ganz andere Zähne.« »Inwiefern?« fragte er. »Ich habe ja noch heute Morgen Ihre Zahnlücke gefühlt.« Er bemerkte, dass sein Inkognito sich in großer Gefahr befinde, und antwortete: »Leicht erklärlich. Der Dentist brachte mir heute den bestellten Zahn.« »Ah, Sie lügen. Es fehlte Ihnen keine. Die beiden vorderen standen etwas zu weit auseinander. Zeigen Sie Ihre rechte Hand.« O weh, jetzt war die Schäferstunde vorüber, denn es fiel erst jetzt Müller ein, dass er heute während seines Gesprächs mit dem Direktor bemerkt hatte, dass diesem, jedenfalls infolge eines kleinen Unfalls, an der rechten Hand ein Fingerglied fehlte. Sie hatte, ehe er es verhindern konnte, seine Hand ergriffen, welche sie befühlte. Kaum hatte sie es bemerkt, dass sie vollständig sei, so sprang sie empor, um zu entfliehen. Ebenso schnell besann sie sich. Sie drehte sich wieder um und fragte: »Kennen Sie mich?« Sollte er sie schonen? Nein, sie war es nicht wert. »Ja«, antwortete er. »Nun, wer bin ich?« die Baronin de Saint-Marie. Gut, so bitte ich um gleiche Karten. Wer sind Sie?« Er erhob sich und trat einen Schritt zurück. »Das werden Sie jetzt nicht erfahren, Madame.« »Jetzt nicht, aber vielleicht später?«
»Möglich.«
»So sagen Sie mir wenigstens, was Sie sind.«
»Ich bin Offizier«, antwortete er.
»Woher? In welcher Truppe?«
»Das muss ich leider verschweigen.«
»So lügen Sie. Ein Offizier ist gewöhnlich ein Ehrenmann, und ein solcher wird die Täuschung, in welcher sich eine Dame befindet, nicht in der Weise benutzen, wie Sie es getan haben.«
»Unter Umständen kann er vielleicht dazu gezwungen sein, teure Baronin.«
»Welche Umstände wären dies? Was wollen Sie des Nachts in Autry? Ich kenne keinen Offizier, welcher das Recht oder die Erlaubnis besäße, zu dieser Stunde hier zu verkehren.«
Was sollte er antworten?
Da kam ihm die beste Ausrede, die er geben konnte.
»Denken Sie an Paris.«
»Ah, Sie haben mich in Paris gekannt?«
»Halten Sie dies für unwahrscheinlich?
Kann Sie jemand vergessen, der Sie dort gesehen und bewundert hat? Und Sie wollen sich mir wirklich nicht entdecken?«
»Heute noch nicht, meine Gnädige.«
»So geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie mich nicht verraten und den Inhalt unserer Konversation keinem Menschen mitteilen wollen.«
»Ich verspreche Ihnen gern, auf diese schöne Stunde nur Ihnen allein gegenüber zurückzukommen. Ist Ihnen dies genug?«
»Ja, aber Ihr Gesicht muss ich dennoch sehen.«
Sie trat rasch zu ihm heran, warf die schönen, üppigen Arme um seinen Nacken und versuchte, seinen Kopf tiefer zu ziehen. Es gelang ihr nicht.
»Dann bitte wenigstens noch einen Kuss«, bat sie in verführerischem Tone.
Es war klar, dass sie dabei ihr Gesicht abermals in die Nähe des seinigen bringen wollte, um ihn genauer anzusehen, als sie es vorher getan hatte.
»Den sollen Sie gerne haben«, lachte er leise. Er bog sich zu ihr herab und küsste sie. Zu gleicher Zeit jedoch legte sich seine Hand auf ihre beiden Augen, so dass sie nicht das Geringste erkennen konnte. Im nächsten Augenblicke hatte er sich von ihren Armen losgemacht und sie hörte an dem schnellen Rauschen seiner Schritte, dass er sich entfernte. Sie stand da, mehr berauscht als erschreckt. Er war Offizier und hatte ihr sein Ehrenwort gegeben. Ihr Ruf stand in keinerlei Gefahr. Aber wer war er denn? War er wirklich von Paris hierher gekommen, nur um aus Liebe zu ihr des Nachts das Schloss zu umschleichen? Stand er jetzt vielleicht in Thionville in Garnison? Ah, dann kam er jedenfalls wieder. Er hatte ja gehört, dass sie einem anderen erlaubte, sie heimlich zu treffen. Er durfte alle Hoffnung haben, diese Erlaubnis auch zu erhalten. Ein schöner, voller, kräftiger Mann war es gewesen. Das hatte sie gefühlt. Noch umwob sie der feine, eigentümliche Duft, der von ihm ausgegangen war. Von seinen Kleidern, seinem Barte oder seinen Haaren. Sie wusste es selbst nicht, denn sie hatte nicht darauf geachtet und erst jetzt dachte sie an dieses Parfüm, nachdem er fortgegangen war. Aber was nun? Durfte sie den Direktor warten lassen? Nein, sie hatte ihm ihr Wort gegeben und musste es halten. Darum schlich sie sich leise dem Orte zu, an welchem das Stelldichein stattfinden sollte.